Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 167. Ja, Milch und Zucker habe ich noch nicht wieder da. Und die Leckmuscheln, ja, die sind nach dem Super Bowl auch noch aus, ne? Ja. Ja, und wie sieht das hier überhaupt aus? Kaum ist man mal regelmäßig nicht da, dann ist das hier staubig im Waschsalon. Also, ich muss hier nachher mal feucht durchwischen, das sieht ja sonst nicht aus, ne? Und das Auge hört ja mit, wie wir wissen. Nun ist das wieder soweit, ne? Ja, Offseason. Alles aus. Kein College Football, keine NFL. Die Timeline auf Twitter, auf X, voll mit Fußball. Bayern, Brösum, die drei großen Bs des deutschen Fußballs. Ja, und dann für die Damen und Herren südlich der Elbe ist die närrische Zeit auch schon wieder vorbei. Also, schön ist das ja nicht, ne? Ja, und auch hier war die letzten Wochen bekanntlich Funkstille. Wieso, weshalb, warum? Ja, das ist unterschiedlich aufgefasst worden, das versuche ich auch nochmal zu erklären und aus gegebenem Anlass zu aktualisieren. Denn, was soll ich sagen, das ist in der Zwischenzeit nicht besser geworden da draußen. Eher das Gegenteil. Aber das Ganze muss ja hübsch verpackt werden, ne? Deshalb das Ganze im Rahmen eines, ich sag mal, Saisonrückblicks der anderen Art. Und natürlich hole ich dazu auch wieder aus, ne? Kontext. Ich fahre über Kopenhagen nach Mailand. Ihr kennt das. Fangen wir mal mit dem ganz Grundsätzlichen und vor allem Bekannten an. Wir haben keinen Football-Hype. Es ist ein NFL-Hype. Kennt ihr von mir, predige ich seit Jahren. Nur weil jetzt vergleichsweise am Samstag in der Fußball-Bundesliga zigtausende in den Stadien sitzen, mein Beileid an dieser Stelle, laufen die Sportvereine deshalb ja auch nicht vor Fußballaktiven über. Im Football kommt dann auch noch der Kostenfaktor für die Ausrüstung dazu. Und, ganz wichtig, die TV-Zuschauer, die haben oftmals gar keine Kenntnis oder auch kein Interesse am lokalen Football. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Zum einen, weil da zwar mit einigem medialen Aufwand durch die zum Beispiel ELF versucht wurde, auf den Hype-Train aufzuspringen. Aber das ist jetzt nur bedingt gelungen. Aus den unterschiedlichsten Gründen ist das regional sehr unterschiedlich erfolgreich ausgefallen. Und im reinen Amateur-Football, alles unter dem Dach des AFVD, des American Football Verbands Deutschland, tja, da hat sich zwar auch einiges getan, sehr viel zum Positiven, und es ist aber noch viel mehr versprochen worden. In der überregionalen Außendarstellung ist das aber in meinen Augen immer noch nicht der Rede wert. Also, selbst wenn man jetzt zur ELF oder der Bundesliga oder einer der Ligen darunter vor Ort pilgert, ist die Ernüchterung mitunter doch groß. Und ja, das ist aber auch ganz klar, finde ich. Denn wenn man den Football als TV-Zuschauer mit der NFL auf seinem höchstmöglichen Niveau kennengelernt hat, da kann danach ja nur noch alles, ich sag mal, was für Liebhaber sein. Also selbst der College-Football, der ja nun in seinen Strukturen und Abläufen auch noch recht komplex ist, das ist dann auch nochmal wieder was ganz anderes. Und ja, wie gesagt, von dem, was sich hier auf heimischen Wiesen behelmt, so bewegt, ja, das ist dann ja wirklich was für Liebhaber. Und egal, was die PR-Maschinen da draußen so faseln, es ist eben im besten Falle nur B-Ware. Aber deshalb ist das nicht schlechter. Denn, sind wir doch mal ehrlich, wenn ihr Fußball guckt, da geht ihr doch auch mal hier zu Wacker 07, zum FC Brösum. Das muss man da einfach mal akzeptieren, dass unter dem höchstmöglichen Niveau trotzdem guter Sport geboten wird. Und deshalb lohnt sich ein Besuch trotzdem. Also ich werde dieses Jahr hier wieder bei meinem nächstgelegenen Verein, den Hamburg Pioneers, die dieses Jahr in der zweiten Bundesliga spielen und die Spielerlaubnis für ihre räumlich begrenzte Spielstätte, nämlich den Stadtpark hier in Hamburg, bekommen haben, da werde ich regelmäßiger Gast sein. Allein schon, wenn man da jede Menge alter Bekannter trifft, und dann ist das dieses Jahr sportlich sicher auch nochmal eine Nummer. Die haben letztes Jahr in der dritten Liga, in der Regionalliga, eine Perfect Season hingelegt. Also, ich bin gespannt. Aber dass Leute wie ich, die den Sport seit, was weiß ich, 35 Jahren in verschiedensten Formen aktiv und passiv ausüben, verfolgen, dass wir, ich, nicht Ziel- oder Kernzielgruppe dieses Hypes und der TV-Übertragung sind, ja, das liegt geradezu in der Natur der Dinge. Das ist sozusagen zeitgemäß. Football gibt es in Deutschland schließlich schon seit 1945, also technisch gesehen. Denn zunächst wurde der Sport bekanntlich nur auf US-Bases untereinander ausgetragen. Ende der 70er gab es dann mit den Frankfurter Löwen den ersten deutschen Footballverein. Red Barons Cologne, Düsseldorf Panther, Ansbach Grizzlies, Mel Crandall oder später The Human Highlight Film. Nein, nicht Dominic Wilkins, sondern Michael Davis, Quarterback bei den Cologne Crocodiles. Die Radrennbahn in Berlin und die Berlin Adler. Roman Motzkus. Das sind alles Namen, die nur die wirklich, entschuldige Roman, wirklich alten Herrschaften unter uns noch kennen. Die, die sich mit Football zu beschäftigen begannen, als der regelmäßige Zugriff auf NFL-Inhalte nur schwer und oder teilweise unter erheblichem finanziellen Aufwand möglich war. Also meine Anfänge beispielsweise im beschaulichen Flensburg Mitte der 80er, AFN-Radio, und das ging auch nur bis Schleswig, das ist 30 Kilometer hinter Flensburg, damit man sonntags überhaupt mal irgendwas vom Football mitbekam. Oder eben für viel teuer Westmark bei Pontell VHS-Tapes bestellt. Die Älteren unter euch kennen das vielleicht noch so, Videorekorder, Kassette reinschieben und so. Wenn ich das mit der Diskussion um Game Pass-Preise heute vergleiche, dann kann ich nur ein freundliches Heul leise anmerken. Früher war eben auch nicht alles besser. Die TV-Anfänge des American Football in Deutschland waren eher mühsam und ja, teils sogar bei Nischensendern geradezu versteckt. Einzelne Spiele und auch Super Bowl-Übertragung gab es zuerst bei Tele 5 mit Günter Zapf am Mikrofon. Das war von 1988 bis 1992. Da war ich auch gleich am Start, nämlich am 31. Januar 1988. Da habe ich meinen ersten Live-Super Bowl im Fernsehen gesehen. Super Bowl 22 zwischen den Washington Redskins und Denver Broncos. Ich war am Tag vorher gerade von meinem allerersten Besuch in den USA zurückgekommen. Ich war da sogar in San Diego gewesen, dem damaligen Austragungsort des Super Bowls. Aber bis dahin hatte ich mich zwar für Football schon interessiert, allein schon, weil es in Flensburg mit den Sealords ein Team gab, aber dieser Super Bowl, mein Amerika-Besuch, das war dann der eigentliche Startschuss. Und 1988 fing ich dann auch gleich selbst an zu spielen. Running Back bei den Flensburg Sealords. Lange ist's her. Das erste Mal tauchte der Football in größerem Umfang im deutschen Kabelfernsehen dann 1984 mit dem Sportkanal auf. An diesem Sportkanal hielt ESPN 25% der Anteile, was für ganz neue Möglichkeiten in Sachen Inhalte sorgte. Nach der technisch bedingt zögerlichen Einspeisung in die Kabelnetze begann dann mit der Aufschaltung auf den Satelliten Astra 1A im März 89 das paneuropäische Programm, das damals in vier Sprachen, nämlich Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch, ausgestrahlt wurde. Der Sportkanal sendete an den Wochenenden rund um die Uhr, in der Woche in der Regel von 8 bis 2 Uhr nachts, Live-Übertragungen und Sporthöhepunkte. Gezeigt wurden teils Direktübertragungen und teils Aufzeichnungen. Ich erinnere mich zum Beispiel dank ESPN an College Football, Brigham Young, Ty Detmer, Florida State, Notre Dame, Miami Hurricanes. Das waren so die Teams, die regelmäßig gezeigt wurden. Dazu dann auch Fußball aus, ich sag mal, Ligen aus aller Welt. Basketball, NBA, aber auch Basketball-Bundesliga. American Football, NFL und, wie gesagt, College. Baseball, Major League Baseball, NHL, Eishockey, Tennis, Boxen. Und damals bin ich das erste Mal darauf aufmerksam geworden und sehe ich auch heute noch gerne, ehrlich gesagt, Snooker. Dann nahm ich dann auch das erste Mal richtig Geld in die Hand, um Football sehen zu können. In meiner Azubi-Bude gab es kein Kabelfernsehen. Ich konnte den Sportkanal, ich konnte Premiere später nicht empfangen. Ja, und da hatte mich mein Vermieter denn an den, am Schritt. Ich musste mich an den Kosten für die Bereitstellung des Kabels beteiligen. Am 13. Januar 1993 fusionierte der Sportkanal dann mit Eurosport, um den kostspieligen lizenzrechtlichen Streitereien vor Gericht zu entgehen. Die hatten sich damals richtig in der Wolle. Das Programm, so einigte man sich, sollte fortan unter dem Namen Eurosport, The European Sports Network, weitergeführt werden. Außerdem kam dazu, dass man mit dem deutschen Sportfernsehen, mit DSF, das am 01.01.93 startete, einen weiteren Konkurrenten in Sachen Inhalte bekommen hatte. Der Sendebetrieb des Sportkanals wurde dann am 5. März 1993 beendet und anstelle dessen übernahm am Morgen des 6. März 1993 der neu gestartete deutsche Fernsehsender RTL 2 den Astra-Sendeplatz vom Sportkanal. Das war ein finsterer Tag in der deutschen Football-TV-Geschichte, denn damit war erstmal Schluss mit College-Football im Fernsehen. Fortan gab es Football dann nennenswert eine Zeit lang nur im Pay-TV, also hinter einer Paywall. Dabei hatte es Pay-TV anfangs in Deutschland sehr schwer. Unsere Sportart Nummer 1, Fußball, ja, wofür denn bezahlen? Gibt es doch Samstag in der Sportschau oder für die Spätaufsteher abends im Sportstudio? Das änderte sich dann am 28. Februar 1991, als aus dem Deutschlandgeschäft, des in der Schweiz beheimateten Pay-TV-Senders Teleclub der neue Sender Premiere hervorging. Alter Vater, ist das lange her. Das Premiere-Programm der Anfangszeit bestand aus aktuellen Spielfilmen, die man bis dahin noch nicht im frei empfangbaren Fernsehen gesehen hatte oder sehen konnte. Ab 91 dann auch schon Live-Sport, wöchentlichen Topspiel der Bundesliga live, sowie ab der Saison 2000-2001 alle Bundesligaspiele. Dann Boxen, das war so die Zeit, Henry Maske und so weiter, Tennis, Golf und Eishockey. Nebenbei auch noch ein paar Dokumentationen und Konzerte. Werbung wurde damals grundsätzlich nicht gezeigt. So nach dem Motto, ist ja Pay-TV, dann gibt es ja auch keine Werbung. Das Ganze konnte man nur mit einem sogenannten Schlüssel oder einer Decoder-Box empfangen. Und um das Programm bekannt zu machen, gab es aber auch unverschlüsselte Sendungen, Eigenproduktionen wie Zapping. Da wurde dann irgendwelche Ausschnitte aus allen möglichen Sendungen gezeigt. Und das Talk-Magazin 0137 mit den damals noch relativ unbekannten Sandra Maischberger und Roger Willemsen. Und das war die Geburtsstunde von Kalkofes Mattscheibe. Ein Kinomagazin und die Premiere-Vorschau, all das wurde unverschlüsselt gezeigt. Und es gab dann auch immer mal Schnuppertage, wo man dann auch unverschlüsselt zusehen konnte. Bis zur Gründung von Premiere Digital im Jahr 1997 bestand das Premiere-Angebot nur aus einem einzigen Programm, analog über Kabel und Satellit verbreitet. Der von Premiere eben schon verwendete analoge Decoder ein, für die Fachleute unter euch, F-Sagem Sister G1 Decoder, war mit dem französischen von Canal Plus identisch. Auffallend war damals dieser weiße sogenannte Schlüssel, den man in den Decoder stecken musste, um das Programm zu dekodieren zu können. Trotz der durchaus kneipenbekannten Bundesliga-Übertragung und die freien Sendungen, also einer recht hohen Bekanntheit und auch Sympathie, nachdem man nun verstanden hatte, Mensch, wenn ich mehr haben will, dann kostet das was, ist ja wie mit dem Bier, ne? Ein Freibier, wenn du mehr haben willst, musst du zahlen. Kam Premiere aber nie auf die selbst angepeilte Anzahl von Abonnenten im siebenstelligen Bereich. Und man hatte immer mit roten Zahlen zu kämpfen. In Sachen NFL, in Sachen Football gab es bei Premiere unter dem Claim die Pille für den Mann, NFL Football. Plakatmotiv, Postkarten, Aufkleber, sogar T-Shirts. Das Motiv war gelber Schriftzug, die Pille für den Mann, schwarzer Hintergrund, darunter das freigestellte, relativ grobkörnige Foto eines Footballs. Bis 2005 war Premiere der Sender für die NFL live in Deutschland. Zeitweise gab es den Super Bowl auch wirklich nur da zu sehen. Das war so die Zeit, wo die ersten Super Bowl-Partys aufpoppten. Ich erinnere mich hier unten in Madison. Du hattest zu Hause nicht die Möglichkeit, wenn du kein Premiere-Abonnent warst, den Super Bowl zu sehen. Also hat Premiere sich da mit den aufkommenden Football-Teams zusammengetan. Also hier in Hamburg waren das die Hamburg Blue Devils. Und dann einfach ein Public Viewing gemacht. Also in Madison, das ist ein Hotel, da haben die das im Ballsaal gemacht. Und dazu gab es dann American Food und. Ich weiß, den Super Bowl 93, ja, Buffalo gegen die Cowboys aus Pasadena, Rose Bowl Stadium. Lass mich lügen, Michael Jackson, Halbzeitshow, die Funko-Pop-Figur kommt morgen. Da war ich im Tor 3 in Düsseldorf. Das war, ja, lass mich lügen, Kneipe, Diskothek, ich weiß das gar nicht mehr so genau. Aber das ist mir deshalb bis heute in Erinnerung geblieben, weil damals hatte jeder Super Bowl ja noch ein eigenes Logo. Und das Plakatmotiv, das war so eine schräg von oben Aufnahme illustriert mit wunderbaren Farben, Sonnenuntergang in Kalifornien vom Rose Bowl Stadium. Und man kriegte im Tor 3 Merchandise, Plakate und sogar das Programmheft vom Super Bowl. Das war der nächste Kopfschuss, wofür ich viel Geld ausgegeben habe und heute auch noch Geld ausgebe. Da fing ich dann an, Super Bowl-Programmhefte zu sammeln. Und da fällt mir ein, das von diesem Super Bowl habe ich gar nicht. Ich hatte zwar diverse in Auftrag gegeben, aber ja, da muss ich aber noch mal gucken. Das muss ich mir ja noch irgendwie bestellen. Egal. Wo war ich? Was wollte ich sagen? Sage ich am besten gleich. Ja, also, die Pille für den Mann. Gibt es ja heute auch noch, aber da wird in erster Linie gesprochen. Ne? Ganz wichtig, damals wurden in den Werbepausen immer nur Infotafeln mit den aktuellen Zwischenständen der anderen Spiele gezeigt. Und was soll ich sagen? Wir haben es überlebt. Keine US-Werbung, hatten wir ehrlich gesagt auch gar kein Interesse, das war gar kein Thema. Wozu denn Werbung für Dinge, die man damals nicht mal über dieses Internet, das sich wahrscheinlich sowieso nicht durchsetzen würde, bestellen konnte. Also man hatte gar keine Möglichkeit, es sei denn, man flog nach Amerika, die Sachen, die man da sah, irgendwie zu bekommen. Es gab davon damals auch noch wenig, ich sag mal, europäische oder gar deutsche Ableger. Ich persönlich verbinde mit dieser Zeit mit NFL-Premiere unter anderem den damaligen Moderator Dirk Froberg. Holla bolla, der war gar nicht mal so gut. Und damals war ich ja noch aktiver Footballer. Und dann haben wir hier in Hamburg oft zusammen Football geguckt. Wir haben dann zum Warm-up NHL oder Madden auf dem Sega Mega Drive gespielt. Madden damals noch mit dem Krankenwagen oder jetzt wieder, ich weiß das gar nicht. Und ich war öfter bei meinem Teamkollegen Jakob Jezorn zu Gast. Also da musste ich nicht erst ganz durch Hamburg juckeln. Der wohnte in Volksdorf und ich damals in Sasel. Wie der Spitzname vermuten lässt, das war ein ganz entspannter Linebacker der Stormann Vikings. In den 90ern war der bereits 1984 gestartete Sender Sat.1 mit seiner Sportsparte RAN dann die Heimat für das Ei. Neben Fußball zeigte Sat.1 NBA Basketball mit Lou Richter und die Highlightspiele der NFL. Dazu mindestens immer den Super Bowl, teilweise aber auch die Championship Games. Von 1999 bis 2003 und dann nochmal von 2012 bis 2017 war die NFL bei Sat.1 zu sehen. Die NFL lief aber auch mal bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Von 2006 bis 2011 liefen die Super Bowls und Championship Games bei der ARD. Das damalige Expertenpersonal bescherte den örtlichen Volkshochschulen und ihren Anti-Aggressionskursen aber so manchen Football-Fan als Kunden. Denn die sogenannten Experten waren damals Tom Nütten, Boris Becker und Franziska von Almsick. Den Seitenschwinger und Franzi, die kennt ihr wahrscheinlich noch, aber Tom wer, fragt ihr jetzt? Tom Nütten wurde als Sohn einer Deutschen und eines Belgiers in Toledo, Ohio geboren. Er wuchs bei seiner Mutter in Oelde, Deutschland auf, spielte anfangs Handball und ging dann mit 16 Jahren zu seinem Vater nach Lennoxville, Quebec, Kanada. Von 1991 bis 1994 spielte er dann als Offense Guard, als Lineman, am College für die Western Michigan Broncos. Fun Fact am Rande. In Nordamerika wurde aus Tom Nütten dann Tom Nutten. Die haben das ja mit dem U, Umlaut U, nicht so. Ihr könnt euch vorstellen, diese Verunstaltung des Nachnamens missfiel vor allem Toms Mutter. Warum? Sodass er die fehlenden Punkte des Ü einfach auf das Trikot aufklebte und so dann auch in Amerika als Tom Nütten und nicht als Tom Nutten bekannt wurde. Vorname Koks oder was? Tom wurde dann von den Bills in der 7. Runde des NFL Draft 1995 gedraftet, aber spielte da nur ein Spiel in der Preseason und die Bills entließen ihn noch vor Saisonbeginn. Nach Stationen bei den Hamilton Tiger Cats und den Amsterdam Admirals der NFL Europe spielte Nutten dann von 1998 bis 2002 bei den St. Louis Rams. Verletzungsbedingt kam er in seiner ersten Saison bei den Rams nur zu 5 Einsätzen, aber in der Saison 99 stand er dann in 14 von 16 Spielen als Starter auf dem Platz. Quarterback war damals Kurt Warner und die Rams gewannen Super Bowl 34 gegen die Tennessee Titans mit 23-16. In der Saison 2001 zogen die Rams bekanntlich erneut in den Super Bowl ein, verloren aber doch etwas überraschend gegen die New England Patriots 17-20. Die Offense der Rams aus diesen Jahren ging unter dem Namen The Greatest Show on Turf in die Geschichte der NFL ein. Nach einem Wadenbeinbruch konnte Nutten in der Saison 2002 nur 11 Spiele bestreiten. Zur Saison 2003 wechselte er zu den New York Jets und unterschrieb dort einen 3-Jahres-Vertrag über 3,6 Millionen Dollar. Aber aufgrund von Verletzungen und nach dem Verlust seines Stammplatzes beendete er noch vor Beginn der Regular Season seine Karriere. 2004 dann der Rücktritt vom Rücktritt und Nutten unterschrieb für das Veterans Mindestgehalt von $535.000 wieder bei den Rams. Er kam in der Saison in 8 Spielen 6-mal als Starter zum Einsatz und genauso in der Saison 2005, bevor er dann mit 33 Jahren seine aktive Karriere beendete. Der war also Experte und konnte nur auch wirklich was sagen, aber der war natürlich Boris Becker, Franziska von Almsick, eher allein auf weiter Flur, was das anbelangt. Die Einschaltquoten damals waren, also bei der ARD, waren im Verhältnis beachtlich, denn bis zu den Playoffs, bis zu den Conference Championships, da gab es die NFL bei der ARD ja gar nicht. Also Ben Wett, das war damals der US-Reporter, den habe ich mal im Zuge der Olympiabewerbung von Hamburg einen Abend lang getroffen und den Löcher im Bauch gefragt. Was wollte ich sagen? Sage ich am besten gleich. Achso, ja. Also bis zu den Championship Games gab es vielleicht mal eine Ergebnismeldung am Sonntag in der Sportschau oder in Vorschau. Und ansonsten fand das im Teletext statt. Und ARD in der Nacht, es gab natürlich auch keine Werbung. Aber trotz des mitunter harten Tobaks mit dem Erdbeerblonden aus Leim, wir waren ja glücklich, dass wir Football live gucken konnten, den Super Bowl. Wir hatten ja nichts, ihr kennt das. Steckrübenersatz, Fensterkit und statt Pornhub gab es Leckmuscheln. Es ist ja, wie es ist. Und dann tat sich plötzlich die Erde auf. Und es erschien uns Football-Jüngern kein sprechender Kaktus, sondern ein Licht. NASN. Damit meine ich jetzt nicht die amerikanische Lauschbehörde, sondern das North American Sports Network. Ab der Saison 2005 liefen in diesem Pay-TV-Sender bis zu 6 NFL-Spiele pro Woche mit US-Kommentar. Auch die NFL Europe oder NFL Europa und sogar die German Bowls der GFL gehörten zum Angebot von NASN. 2009 wurde der Name dann in ESPN America geändert. Leider wurde der Sendbetrieb vor der NFL-Saison 2013 eingestellt und nach den bis dahin geradezu paradiesischen Verhältnissen war erstmal richtig schlechte Laune bei den Football-TV-Zuschauern angesagt und natürlich bei yours truly. Im April 2010 wurde aus dem deutschen Sportfernsehen Sport 1 mit seinem Pay-TV-Kanal Sport 1 Plus, wie kreativ, der auch gleich in der Saison 2010 die NFL im Programm hatte. Bis zu 4 Spiele live pro Woche mit deutschem Kommentar von Günther Zapf. Den Kanal habe ich damals tatsächlich nicht gehabt, weil ich hatte ja die Wahl NASN, Englisch und 2013 wurde dann das Angebot von Sport 1 neu strukturiert und dann gab es auch den Ableger Sport 1 US, ein weiterer Digitalkanal mit unter anderem der NFL und dem Super Bowl, das Ganze bis zum Jahr 2015. Ab 2015 wurde die reguläre Saison sowie die Playoffs dann bekanntlich bei RAN gezeigt. RAN Football brachte den Sport endgültig einem nennenswert größeren Publikum näher. Die Saisonberichterstattung begann dabei mit einer anderen Präsentation, als man es bis dahin vom TV-Sport kannte. Kommentatoren und sogenannte Experten, wer da nun was ist, das weiß ich nie so genau. Wer hat da jetzt welchen Hut auf? Ich weiß manchmal nicht mal, ob die das selber wissen. Aber egal. Die Herrschaften, sicher Geschmackssache, aber nichtsdestotrotz kamen und kommen die mit ihrer Art ganz groß an und sind meiner persönlichen Meinung nach ein ganz, ganz wesentlicher Grund für den Erfolg des Footballs, des TV-Footballs, des NFL-Hypes hierzulande. Dazu kam dann noch die Einbindung des Publikums mit dem sogenannten Netman. Der monitorte Social-Media-Kommentare und zeigte dann in der Sendung immer mal wieder Fotos der Community. Bilder von Fans, wie sie den Footballabend vor dem Fernseher verbringen. Mit Merchandise, mit Snack Stadium, mit Food und was es da sonst noch alles nicht gibt. All das hat eine neue Zielgruppe und regelrecht eine neue Football-Generation erschlossen. Ich sag mal, a new generation. Dieses Einbinden übrigens der Community, das habe ich vor kurzem festgestellt, erfreut sich einer deutlich größeren Beliebtheit, als ich es ahnte und ehrlich gesagt nachvollziehen kann. Wobei, wenn ich mal ehrlich bin, ich bin ja, Stichwort Instagram, ja auch kein Kind von Traurigkeit in Sachen Bildern, ne? Egal. Diese Beliebtheit der Einbindung ist dabei gar nicht nur footballspezifisch, sondern ja fast sportartübergreifend. Das ist mir kürzlich bei der Übertragung der Handball-Europameisterschaft beim Bezahlsender Dyn, DYN, aufgefallen. Bei denen heißt der Netman Cybersurfer, aber ansonsten hat man das Konzept 1:1 kopiert. Dabei wurde zwar anfänglich auch klar, dass es doch die ein oder andere technische Hürde gibt, solche Sachen auf den Bildschirm zaubern zu können, aber unabhängig davon erfreute sich dieses Feature einer großen Resonanz und auch Beteiligung. Die Möglichkeit der, ich sag mal, wenigen Sekunden Bildschirmfame sind offenbar ein nicht zu unterschätzender Faktor bei den Übertragungen. Aufbauend auf diesem breiter werdenden Interesse an der NFL kam dann auch die NFL selbst mit, ich sag mal, echten Spielen nach Deutschland. Ja, wir hatten die American Bowl Spiele in den 90ern im Berliner Olympiastadion und da war auch ganz gut, die waren auch ganz gut besucht, aber das handelte sich dabei ja nur um Preseason Spiele. Für die jetzigen Auftritte in München und Frankfurt bestand ein millionenfaches Interesse an Tickets und in der Summe all dieser Erfolge ging man dann den nächsten Schritt, um in der ganz großen Breite anzukommen. Weg von der im Verhältnis erfolgreichen Übertragung der Spiele beim Spartensender ProSieben Max hin zu RTL. Ja, und das allein war schon für einen großen Teil der New Generation ein Sakrileg. Sodom und Gomera. The end of the world as we know it. Die Snack-Stadion-Industrie droht gefühlt die Pleite. Was es da alles an originellen Kommentaren gab. Als wenn Bauer so Frau jetzt Einzug in die NFL halten würde. Also, und ohne, dass es anfangs überhaupt auch nur ansatzweise klar war, wer da letztlich durchs RTL-Football-Programm führen würde, wurde mit dem ganz großen Mundwerk gezetert. Also da konnten einem schon mal die Ohren bluten. Hals aufreißen, meckern und dabei immer noch Spargel querfressen können. Kann auch nicht jeder. Dabei war das anfangs nur Spekulation in Sachen Personal und Umfang. Aber todsicheres Auftreten bei absoluter Ahnungslosigkeit, check, check and double check, sagte schon der Krötenschlecker. Dazu wechselte dann der Game Pass auch noch die Ausstrahlungsplattform weg von der NFL hin zu The Zone. Grundsätzlich und genau genommen, ich habe es im Waschsalon erzählt, war das nichts Neues. Denn im Hintergrund war die The Zone-Produktionsfirma bereits seit Jahren in unterschiedlichen Ländern für die NFL und den Game Pass tätig. Aber in diesem speziellen Falle hatte der Sohn sich mit seiner Organisationsstruktur hinter den Kulissen selbst, Wortspiel, ein Ei gelegt. Alles, was mit dem Game Pass zu tun hat, kommt aus London. Das, was wir hier deutschsprachig erleben, kommt aus München. Und wie ich von unmittelbar Beteiligten in der, ich sag mal, Verwaltung bei The Zone weiß, war die firmeninterne Kommunikation dahingehend wenig bis gar nicht vorhanden. Wie sagte die Dame damals, München wusste nach eigenen Worten zeitweise genauso viel oder besser gesagt genauso wenig wie der gemeine TV-Zuschauer. Und für die Herrschaften im Schatten des Hofbräuhauses kam dann noch die Aufgabe hinzu, einerseits den englischsprachigen Game Pass, andererseits aber auch die deutschsprachigen NFL-Inhalte im Rahmen eines Abos gemeinsam vermarkten zu dürfen. Auch kein Geschenk. Technisch war der Wechsel auch nicht so ganz ohne Probleme, um es mal vorsichtig auszudrücken. Dazu kann ich aus eigener Erfahrung gar nichts sagen, weil ich bis Mitte Oktober in Missouri weilte und das dann immer nur sporadisch mitgelesen habe. Aber das war kein Spaß. Was mir lebhaft im Gedächtnis geblieben ist, war das Wehklagen über den anfänglichen Wegfall der US-Werbung im Game Pass. Das war für einige wohl so ein essentieller Bestandteil der Fotoübertragung, dass sie den Game Pass kündigten oder gar nicht erst abonnierten. Jedenfalls haben sie das gesagt. Ob das dann auch wirklich eingetreten ist, man weiß es nicht. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, nur um das nochmal zu verdeutlichen. Werbung für Produkte, die man in der beworbenen Form hierzulande gar nicht oder nur unter entsprechendem Aufwand erhält. Also dieses Internets hat sich dann doch durchgesetzt. Überraschend. Frag mal Mutti. Aber das hat wohl so schön in die Bauchnabel geprickelt, wie man es in einer sehr bekannten Hefeweizenwerbung hieß. Ja, ich persönlich trinke mein Bier ja lieber aus Gläsern. Ne? Kriege ich einfacher einen Hals, selbst bei meiner Wanne. Und es geht vor allem auch mehr rein. Ich will ja nicht dauernd nachschenken. Aber jeder, wie er meint. Und wenn die US-Werbung genügt, um dieses Amerika-Gefühl, diese Illusion zu erzeugen, ist das natürlich auch deutlich harmloser, als dass man das mit irgendwelchen anderen Dingen bewerkstelligt. Ich sag mal, bon. Deutlich origineller fand ich das Wehklagen über die fehlende All-22-Option. Ganz ehrlich, wenn ich mir so die Kommentare und Fragen aus dieser sogenannten Community, ihr wisst, wie sehr ich diesen Begriff nicht mag, zum Thema Football ins Gedächtnis rufe, ja, dann haben da Blinde von der Farbe gesprochen. Eben noch SpongeBob und Patrick den Seestern gesuchtet und nun auf einer Stufe mit erfahrenen NFL-Coaches. Ich behaupte mal, die Freunde des gelben Schwamms können mit dieser bei wirklichen Experten bevorzugten Perspektive wenig anfangen. Dafür fehlt ihnen in meiner gewohnt subjektiven Wahrnehmung schlicht der Football-Sachverstand. Ja, das ist jetzt für den einen oder anderen möglicherweise ein ganz harter Tobak aus dem Waschsalon, aber angesichts der Art und Weise, wie da gejammert wurde, helfen meiner Meinung nach auch nur deutliche Worte. Feinsinnige Ironie, Sarkasmus, das wird nicht verstanden. Art und Weise dieser Redaktion gaben jedenfalls schon mal einen Einblick in die Gemütslage der Community bei NFL-Übertragungen. Und dabei hatte die Saison noch nicht mal angefangen. Aber klagt nicht, es könnte schlimmer kommen. Wir klagten nicht und es kam schlimmer. Der Schritt zum größeren Sender hat sich jetzt nicht, trotz durchweg positiver Pressemitteilung von RTL und teils sogar der NFL, nicht ganz so entwickelt, wie erhofft. Ist aber immer noch bemerkenswert für eine Randsportart mit hierzulande weniger als 74.000 Aktiven. Man muss ja auch gestehen, TV ist eine ganz eigene Welt und ja, am Ende des Tages ein Geschäft, ein Business. Ka-ching und nicht for the love of the game. RTL hat sich die Rechte nicht for the love of the game gekauft und da unter anderem ein technisch aufwendiges, vor allem teures Studio hingesetzt. Die wollen den Return of Investment sehen. Dabei fuhr man dann seitens des Senders schon mal einen interessanten Schlingerkurs. Mal wurde Bauer sucht Frau oder irgendwas ähnliches, was weiß ich, aus der RTL-Schublade auf den Sonntagssendeplatz gehievt und dann NFL-Übertragung auf einen anderen Sender verschoben. Und dann, jetzt gerade nicht so lange her, Dschungelcamp, das wurde dann gekürzt. Dschungelcamp, aus welchen Gründen auch immer, ist immer noch der Quotenbringer mit bis zu 45% Marktanteil in der Zielgruppe. Ja, verkürzt auf einen anderen Sendeplatz verschoben, um so Platz für die NFL-Übertragung zu machen. Der Plan, dass da viele vom Dschungelcamp für den Football hängen bleiben, ist auch nicht so ganz aufgegangen, aber das nur am Rande. Stichwort Katsching und überraschende Entscheidung. Auch das macht uns das Mutterland des Football vor. Der Ziegenpeter, lange nichts gehört, hat mit dem Sender Fox einen 10-Jahres-Vertrag über 375 Millionen Dollar abgeschlossen. Dabei hat er außerhalb eines Interviews noch nie kontinuierlich am Mikro gearbeitet. Die Übertragung, ja, ich weiß, was ein Wortspiel in dem Zusammenhang. Der auf dem Feld gezeigten Leistung hat mit Tony Romo mehr oder weniger funktioniert. Genauso wie bei Troy Aikman scheiden sich da in den USA auch die Geister. Wie jetzt gerade jüngst bei der Super Bowl-Übertragung, wo Tony regelrecht Sabbelwasser getrunken hatte. Aber immerhin hat er die Overtime-Regel erkannt und erklärt, aber dazu komme ich gleich noch. Das krasse Gegenteil zu Tony Romo, Rekord-Quarterback Drew Brees. Da hat der Einsatz am Mikro nicht funktioniert, das war ganz schnell wieder vorbei. Ein ständiger Begleiter durch die Saison war die Diskussion um das On-Air-Personal bei RTL. Aber auch wenn es jetzt hier nicht gerade Kaffeekränzchen war, in meiner beschränkten Wahrnehmung immerhin halbwegs friedlich. Aber das mag auch täuschen. Oder meine diesbezügliche Leidensfähigkeit ist ja auch nur beschränkt. Ich lese lange nicht alles. Ich möchte zwar sozusagen immer das Ohr auf die Herdplatte legen, um so zu hören, wie bei dem einen oder anderen die heiße Luft aus der Birne entweicht, unter anderem bei mir. Etwas korrekter ausgerückt interessiert mich die grundsätzliche Resonanz und Stimmungslage der Community. Ob das, was da so geschrieben wurde, passt oder nicht, kann ich letztlich aber nicht beurteilen, denn ehrlich gesagt, ich interessiere mich für absolut gar keinen der deutschen Besetzung und sehe mir das freiwillig nicht an. Parallel zum NFL-Spielplan wussten RTL und die dazugehörige Football-Community sich, nicht Comedy, Community, sich im Laufe der Saison durchaus zu neuen Höhen oder je nach Betrachtungsweise Tiefen aufzuschwingen. Da lerne ich auch immer noch dazu. Beispielsweise von neuen, mir bis dahin unbekannten Regeln und Verwandtschaftsverhältnissen. Die Regel, dass das Team eines zum MVP oder Pro Bowl gekürten in den Playoffs eine Runde frei hat, war mir neu. Oder dass viele der deutschen TV-Zuschauer mit den Nominierten verwandt sind. Ja, anders kann ich mir nicht erklären, warum da mit Clown und Zehen um deren Wahl, Reputation und was weiß ich nicht noch alles gekämpft wird. Warum? Warum diese hitzige Diskussion um Personen und Auszeichnungen? Da muss doch mehr dahinter stecken. Ja, vielleicht auch mitunter krude Theorien. Ja, also diese oder jene Auszeichnung ist ja ganz wichtig für den möglichen Einzug in die Hall of Fame. Aha. Google ist offenbar ein nicht allgemein zugängliches Tool zur Informationsbeschaffung. Denn um diese Theorien zu belegen oder auch zu widerlegen, um den praktischen Nutzen eines MVP-Titels, den Unterschied zwischen Pro Bowl und All-Pro zu ermitteln, ja, da muss man jetzt nicht erst die Bundeslade oder das Bernsteinzimmer finden. Aber weder das professionelle TV-Personal noch die TV-Zuschauer ließen sich von Fakten bei ihren Diskussionen beeinflussen. Da werden dann nur maximal oberflächlich recherchierte Inhalte rausgehauen und ein Großteil der Community nimmt diese Informationen dann ungeprüft auf. Wird ja schon stimmen, stand ja im Internet, das sich durchgesetzt hat, überraschenderweise, fragt Mutti Neuland. Bemerkenswert auch das Interesse an den Playoffs. Da hätte ich jetzt erwartet, geht jetzt aufs dicke Ende zu, dass man sich jedes Spiel zumindest in der Zusammenfassung ansieht oder wenigstens die News dazu verfolgt. Denkste. Als das Wildcard-Playoff-Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills aufgrund heftiger Schneefälle vom Sonntag auf den Montag verlegt werden musste, ging das an so manchem TV-Zuschauer hierzulande vorbei. Die wundern sich, warum da plötzlich am Sonntag kein Football bei RTL lief. Dabei war das nun wirklich lang und breit kommuniziert worden. Wobei, ja, kam jetzt nicht über die Elterngruppe bei WhatsApp und ist dem einen oder anderen deshalb entgangen. Mein Fehler. In dem Zusammenhang auch eine großartige Diskussion dass das Spiel der Bills wegen Schnee verlegt wurde, aber die Partie zwischen den Dolphins und Chiefs bei klirrender Kälte durchgezogen wurde. Nochmals zur Erinnerung. In der Region Buffalo wurden an jenem Tag starker Schneefall und Winde bis zu 65 Meilen pro Stunde erwartet. Die Gouverneurin von New York, nein, Buffalo ist kein Stadtteil des Big Apple, das ist der Bundesstaat. Also, die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, verhängte am Samstagabend ab 21 Uhr ein vollständiges Reiseverbot für den Bezirk Erie. Und in dem Bezirk liegt das Stadion. Auf einer Pressekonferenz betonte sie, dass diese Entscheidung nicht aufgrund der Spielbedingungen getroffen wurde. Das ist auch gar nicht ihre Abteilung und Zuständigkeit. Es ging vielmehr um die Sicherheit der Menschen in der Region. Der Weg zum Stadion war aufgrund der Schneefälle etc. nicht sicher. Ja, und in Kansas City, da herrschten ganz andere Verhältnisse. Weniger Schnee, dafür aber Temperaturen um und bei minus 20 Grad. Anreise weniger problematisch, weil du kommst bis auf die letzten, was weiß ich, 500 Meter nur über die Interstate 70 und 435 an das Stadion. Ob es für alle Beteiligten jetzt so sinnvoll ist, sich bei solchen Temperaturen ins Stadion zu setzen oder auch zu spielen, ja, das ist ein ganz anderes Thema. Zuschauer bewegt man sich ja beispielsweise deutlich weniger, da gibt es schon mal kalte Füße. Und auf dem Feld ist das auch mindestens diskussionswürdig in Sachen Verletzungsgefahr. Denn trotz Rasenheizung war die Spielfläche im Arrowhead Stadium jetzt sicherlich nicht der weiche Floccati-Teppich von zu Hause vorm Kamin. Und das Material bei den Temperaturen an seine Grenzen kommt, ja, das stellte Obi-Wan Mahomi mit seinem Loch im Helm anschaulich unter Beweis. Ich breite das jetzt nicht weiter aus, ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit dazu hier im Waschsalon gesprochen. Aber die Saison ging noch weiter und da ging auch in dieser Hinsicht noch mehr. RTL ließ bereits zu den Conference Championships Personal nach San Francisco und Baltimore einfliegen. San Francisco, Baltimore, jedenfalls nach USA. Das war jetzt, glaube ich, gerade doppelt gemoppelt. Personal, das den Sport selbst mal auf Bundesliga- bzw. sogar NFL-Niveau betrieben hat. Aktiv oder als Coach oder wie auch immer. Personal, das schon zahlreiche NFL-Spieler am Mikro begleitet hat. Auch vor Ort und selbst beim Super Bowl schon im Stadion war. Also durchaus erfahren. Dass dieses Fachpersonal, das schon bei der ARD das kommentiert hat, das dort im Rahmen seines Berufes sitzt, dann beim Spiel der 49ers gegen die Lions trotzdem erst nach 40 Sekunden merkt, dass es kein First Down, sondern ein Touchdown ist, um nun mal einen Fehler zu nennen, ist an sich ja schon bemerkenswert genug. Das war aber dann leider auch nur ein Highlight und kein Einzelfall im Laufe dieser Saison oder der Saisons davor. Oder auch nur etwas, was es erst seit dem Wechsel zu RTL gibt. Das Personal ist ja in großen Teilen identisch mit dem von RAN. Deshalb sind Kommentare wie RTL hat den TV-Football kaputt gemacht für mich auch ganz weit vorne. Vielleicht doch wieder bei dem Schwamm und dem Seestern vorbeigucken. So, nur mal so als Anregung. Aber auch vorher zeichneten sich die großen und einschlägigen Portale wie RAN Football oder auch Sport1 US nicht immer durch Fach- und Sachkenntnis aus. Da ging es oftmals eher in Richtung Schnellschuss oder ja sogar Clickbait. Wie gerade jüngst wieder bei dieser unsäglichen Schießerei während der Super Bowl-Parade in Kansas City. Da titelt Sport1 US auf seiner Facebook-Seite Kansas-Tragödie. Polizei nennt Grund. Mal ganz abgesehen von meiner persönlichen Abneigung gegen die dunkle Seite des Mondes, ist das einfach falsch. Kansas City liegt im Bundesstaat Missouri, nicht in Kansas. Anderes behauptet nur die Sonnenbank-Blitzbirne. Da stellt sich mir jetzt die Frage, sind die genauso einfältig wie Captain Kanitchen, dem großen Möhrenfresser, daher kommt ja die orange Farbe, wisst ihr, ne? Oder, unter Zuhilfenahme meines Aluhutes, sind die Redaktionen Anhänger dieses Ex-Präsidenten und sammeln nach, was der von sich gibt? Oder hat es technische Gründe? Gibt es Google oder Google Maps nicht auf den Redaktionscomputern, weil die noch mit Windows 3.11 oder Amiga OS 1.2 ausgestattet sind? Oder ist das schlicht Nachlässigkeit? sprich im Wortsinne unprofessionell. Denn die machen das schließlich als Profession, als Beruf. Und, wenig überraschend, wir sind in Deutschland, gibt es für den Begriff Beruf eine Definition. Unter Beruf wird eine systematisch erlernte, spezialisierte, meistens mit einem Qualifikationsnachweis versehene Tätigkeit verstanden. Erlernt. Qualifikationsnachweis. Ja, nee, ist klar. Dann sind hier wohl die Ausnahmen von der Regel und Definition am Werk. Fakten nicht oder nicht richtig recherchiert. Zusammenhänge, der von mir so oft bemühte Kontext, komplett außer Acht gelassen oder möglicherweise auch gar nicht verstanden. Oder ganz simpel, ein Foto und seine Bildunterschrift passen nicht zueinander. Da wird aus dem 49er Kyle Juszczyk plötzlich laut Bildunterschrift Christian McCaffrey. Obwohl im Hintergrund deutlich das Jersey samt Nameplate von Juszczyk deutlich zu erkennen sind. Egal, spielt für das Fachpersonal keine Rolle. Die beiden spielen ja sowieso dieselbe Position. Ich weiß nämlich nicht oder ich glaube nicht, dass die den Unterschied zwischen Fullback und Runningback kennen. Da wird der Einfachheit halber einer der gängigen und bekannteren Namen drunter gesetzt. Passt schon, die sehen sich auch sehr ähnlich. Sind beide blond, haben beide einen Vollbart? Nicht. Stanford, Harvard, Volkshochschule, Brösum, Baumschule, alles das Gleiche. Woher soll man das auch wissen, solche Details? Wer ist dieses Internet überhaupt? Haben wir da einen Anschluss? Kann ich das mit meiner Datasette nutzen? Eckart, das alles passiert so oder so ähnlich mit schöner Regelmäßigkeit. Und nicht von der Redaktion der Schülerzeitung an der Grundschule in Brösum, die mit der Baumschule, sondern vor Portalen mit Reichweiten im zweistelligen Millionenbereich. In meinem Rückblick darf natürlich auch nicht der Super Bowl fehlen. Traditionell ist der Super Bowl Anlass für so ziemlich alle Medien, sich mit Football zu beschäftigen. Das Thema kann und will man nicht liegen lassen. Also muss es gegebenenfalls jemand machen, der mit dem Sport im Detail oder mit dem Sport grundsätzlich nicht so vertraut ist. Und diejenigen, die sich das ganze Jahr damit teils sogar hauptberuflich beschäftigen, ja, die schickt man gleich im Rahmen einer ganzen Reisegruppe zum Geschehen. Die spannende Frage, ob bei der Anreise auch Heizdecken verkauft wurden, bleiben dabei übrigens ungeklärt. Außerdem muss jetzt auch jemand vom Boulevard dabei sein, von der Unterhaltung. Schließlich gibt es mit Taylor Swift jemanden, mit dem man möglicherweise auch hierzulande eine völlig neue Zielgruppe erschließen kann, für den Sport begeistern kann. Diese Zielgruppe will natürlich entsprechend angesprochen werden und so kommt dann einiges an Personal zusammen. Hat für mich ein bisschen was von Betriebsausflug. Bei so viel Personal gibt es dann auch geballte Menge an Super Bowl-Content. Live aus dem Hype House. Solche Inhalte bekommt man bei CBS nicht. Das wäre doch mal was. Tony Romo und Jim Nance beim Dartspielen oder Punt Boccia. Die Idee alleine. Sowas gibt's nur mit dem Kuss aufs Auge und weltexklusiv in der deutschen Super Bowl Vorberichterstattung. Dafür kann man dann schon mal eine Kerze der Dankbarkeit anzünden. Würde ich ja glatt machen, aber ich habe es ja nicht so mit der Hütte, mit dem Kreuz drauf. Ne? Ärgerlich, wirklich schade. Das deutsche Personal über alle Medien hinweg vor Ort gab sich wirklich alle Mühe aufzufallen. Dass es beim Super Bowl Media Day inzwischen mehr oder weniger zugeht wie auf einer Kirmes mit originellen, kuriosen Fragen, dass sich Fragesteller kostümieren. Ja, das ist ja mittlerweile Teil dieser ganzen Super Bowl-Zirkusgeschichte. Da verschwimmen dann auch schon mal die Grenzen zwischen Profi und Fan. In Frankfurt, ich habe schon mal drüber gesprochen, weist ein Fragesteller in der Pressekonferenz auf seine Biografie über Mahomi hin, der davon aber scheinbar gar nichts weiß, weil Autor und Inhalt sich offenbar vorher nie begegnet sind. Das Ganze dann verbunden mit dem Hinweis auf seinen eigenen Geburtstag, also dem des Autors, und der Bitte um ein Autogramm. In Vegas, am Media Day, die Bitte um das Gatorade-Handtuch von McCaffrey. Kann man so machen, finde ich persönlich, aber ja, unprofessionell. Ich war da ja auch schon mal in Versuchung. Dieses Jahr, Missouri, Game-Winning, 61-Yard-Field-Goal, von Missouris Kicker Harrison Meeves bei auslaufender Uhr, Platzsturm und so weiter. Da habe ich kurz mit dem Gedanken gespielt, mir mal einen Sideline-Pass von dem Spiel von ihm unterschreiben zu lassen und das Ganze dann mit einem Selfie zu Hause ins Regal zu stellen. Aber ja, ich bin jetzt sein Jogwasher, sein Equipment-Manager oder einer seiner. Aber ich fand das einfach unpassend und ich habe es gelassen. Know your role. Media Day ist also, wie gesagt, so ein bisschen was wie Karneval, wie Kirmes. Dass bei einer Pressekonferenz der Teams aber komische Fragen kommen, ist dann schon eine andere Gewichtsklasse. Da gibt sich oder gab sich ein Fragesteller ausdrücklich als Deutscher zu erkennen. Seine Frage an Andy Reid ging um eine in den USA recht weit verbreitete Verschwörungstheorie. Demnach wird die große Popularität von Travis Kelce und Taylor Swift genutzt, um sie so insgeheim die Wiederwahl von Präsident Biden zu unterstützen. Nur deshalb sei man in den Super Bowl gekommen. Man muss dazu wissen, dass Agent Orange es gar nicht leiden kann, dass Taylor Swift mehr Fans, mehr Geld und mehr Follower bei Social Media hat als er. Als Swift ihren Freund bei den Siegen der Chiefs gegen die Baltimore Ravens und Chicago Bears im Stadion anfeuerte, hatte Swift sozusagen Millionen weibliche Fans in der Handtasche. Die Einschaltquoten unter den 18- bis 24-jährigen Frauen stieg um 2/3. Mit fast 25 Millionen Zuschauern toppte das Spiel gegen die Bears jede andere TV-Sendung. Mit ihrer Eras-Tour durch 20 US-Städte verdiente Taylor mehr Geld als Captain Kaninchen angesichts der aktuellen Gerichtsurteile gegen ihn vermutlich noch flüssig hat. Nicht er, sondern die Milliardärin landete im Dezember als Person of the Year auf dem Titel des Magazins Time. Tja, und dann kommt dazu, dass sie bei den Wahlen 2020 Joe Biden unterstützte. Das stößt bei dem, es ist ja wie es ist, mutmaßlichen Präsidentschaftskandidaten der Republikaner besonders übel auf. Eine aktuelle Umfrage zeigt, fast jeder fünfte Amerikaner glaubt Verschwörungsmythen über sie. Auweia. Zu so einer Pressekonferenz kommen jetzt allein schon aus Platzgründen nur akkreditiertes Fachpersonal. Die deutsche Football-Community vermutete hinter diesem Fragesteller die Tageszeitung mit den vier großen Buchstaben. Den ist wohl entgangen, wen die Zeitung dort vor Ort hatte. Unter anderem den Chef Pillendreher. Ja, yours truly, Carsten. Ich verweise nochmal auf die Kansas City liegt in Kansas Headline von Sport 1. Mein Aluhut sagt mir, dass da wohl tatsächlich Orangenpflücker sitzen. Natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber man muss ja vielleicht mal ein bisschen am Orangenbaum schütteln, dass da vielleicht mal einer wach wird. Oder der mir unbekannte deutsche Journalist, wenn es da wirklich ein gelernter Journalist war, der Purdy fragte, ob er die Märchen der Gebrüder Grimm kennen würde. Wenig überraschend, nein, kenne ich nicht. Woraufhin der Journalist ausführte, man muss sich das mal vorstellen, dass sich das tapfere Schneiderlein beim Kampf gegen die Riesen nicht mit seiner Kraft, sondern mit seinem Köpfchen durchgesetzt hätte. Ob Purdy sich in dieser Geschichte wiedererkennen könnte. Alter, dein beschissener Ernst? Oder die Frage an McCaffrey, ob er sich Gedanken darum machen würde, dass man im Falle eines Sieges der 49ers der Love Story von Kelce und Swift ein Happy End verwehren würde. Sag mal, was immer ihr getrunken habt, weniger. Don't eat the yellow snow. Alles Fragen von wohlgemerkt Leuten, die das als Beruf machen. Die waren da jetzt nicht gerade mal in der Gegend und sind da reingestolpert, weil es draußen geregnet hat. Die sind von ihrem Arbeitgeber für genau diese Aufgabe dorthin geschickt worden. Unter nicht unerheblichem Kostenaufwand, würde ich mal sagen. Die werden für diese Art der Berichterstattung bezahlt. Also ich glaube, und das ist jetzt auch der Punkt, die denken sich das ja nicht aus. Ansonsten würden die ja instantly nach Hause geholt werden. Das heißt, da ist ja ein Plan dahinter, also vermute ich mal. Dabei zeigen Fragen wie die auf X, wie groß der grundsätzliche Informationsbedarf noch ist, bevor die hier anfangen, ob die Kansas City Chiefs irgendwas mit der Ermordung von Kennedy zu tun haben. Da fragte jemand angesichts der Schwierigkeiten der 49ers mit dem Trainingsgelände, warum die denn überhaupt vor Ort trainieren würde. Die Heimstätte der 49ers ist doch gar nicht so weit weg und man könnte doch so erst am Samstag anreisen. Ja, da ist jemand mit dem ganzen Super Bowl-Hype vor Ort nicht vertraut und stellt solche Fragen. Und auf der anderen Seite erzählen die dir was von einem tapferen Schneiderlein und den Gebrüder Grimm. Aber das war noch nicht alles an überraschendem Content. Da geht noch mehr. Vor Ort stellt RTL plötzlich fest, wir haben ja gar nicht genug Platz für alle in der Sendekabine. Das kommt davon, wenn man vor dem Aufsitzen auf dem Flieger nicht rottenweise antreten lässt. Drei Mann hintereinander, viele, viele nebeneinander durchzählen. Und der Letzte sagt durch. Man wähnte sich wohl auf einer Stufe mit dem übertragenen US-Sender CBS. Nee, hier, da, die Hütte, das ist eure. Und dann wurde mehr oder weniger spontan sortiert und überraschende Personalentscheidung gefällt. Dadurch fand sich plötzlich ein ehemaliger deutscher NFL-Profi nur noch in einer unterstützenden Rolle. So zumindest ist die Ansage, aber selbst dazu kam es dann bei der Übertragung gar nicht. Es heißt ohne nähere Erklärung, weder dem unmittelbaren Beteiligten gegenüber noch gegenüber den Zuschauern. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Ich bin jetzt mal böse, müsste mich interessieren. Nein, ich habe das erst im Nachhinein mitgekriegt. Insofern bemerkenswert, als dass der frisch und überraschend gekürte Gatorade Guard bis dahin in die Vorberichterstattung eng eingebunden war. Der hat ja mal auf dem Level gespielt, der weiß ja, wovon er redet. Also war da ganz wesentlich an dem Vorbericht über die 49ers und ihren Quarterback Brock Purdy beteiligt. Ehemalige NFL-Profis haben ja jetzt nicht so viele zu bieten und vor allem nicht solche, die auch noch beim TV-Publikum durchaus beliebt sind. Da kommt so eine Entscheidung dann schon überraschend, sag ich mal so. Also wie gesagt, ich kann das ja letztlich gar nicht beurteilen, weil ich sehe mir das nicht an. Anyway, wenn man dann aber sieht, wer dafür zum Zuge kommt, dann überrascht mich das. Jemand, der Sportberichterstattung zwar hauptberuflich macht, aber Football nur in Teilzeit, weil er andere Sportarten eben auch betreut. Und die benötigen auch Zeit und Vorbereitung. Kann man jetzt nur spekulieren, wieso, weshalb, warum? Ist da eine qualitative Wertung durch den Sender vorgenommen worden? Haben die Streichhölzer gezogen, ausgewürfelt? Hat man sich im Vorfeld keine Gedanken gemacht, wen man wofür mitnimmt? Warum wird das dann auch nicht kommuniziert, also zumindest intern? Man kann sich über diese professionelle Vorarbeit nur wundern, oder ich zumindest. Den Super Bowl selbst will ich natürlich auch nicht unerwähnt lassen, wenn auch nur am Rande. Ich habe den mit Freunden und alten Sea-Lords in Flensburg gesehen. Ganz entspanntes Gucken, Casual Watching sozusagen. Keine tiefgehenden Analysen. Für die Jungs spielt Football nur noch eine Nebenrolle. Ich war übrigens in unserer Super Bowl-Tipprunde der Einzige, der auf die 49ers getippt hatte. Und bis zur Halbzeit sah ich ja auch gut aus. Ich hätte das den Jungs aus der Bucht deutlich mehr gegönnt als Obi-Wan Mahomi. Das Spiel selbst fand ich jetzt zwar spannend, aber ja, entgegen viel geschriebener Meinung auch in US-Medien jetzt nicht unbedingt hochklassig. So ein saisonübergreifender Begriff in Missouri ist Finish. Bring die Sache zu Ende, den Sieg über die Ziellinie, ernte die Früchte deiner Arbeit. Ja, und in meiner Wahrnehmung als Jogwasher würde ich mal sagen, genau das haben die 49ers nicht gemacht oder nicht machen können. Die Offensive Line konnte Purdy nicht wirklich die ganze Zeit die Zeit verschaffen, die er brauchte, oder auch der Lauf konnte sich nicht wirklich etablieren. Die Defense, ja, die hatte Obi-Wan und seine Sturmtruppen am Gemächt, haben dann aber wieder losgelassen, anstatt richtig zuzudrücken. Wobei Obi-Wan und Sturmtruppen, also eher Obi-Wan und seine Jawas, aber das nur am Rande. Ja, aber so, der Mini-Pli mit der Kermit-Stimme, der brauchte einen überzeugenden, typischen Mahomi-Drive zum Sieg. Und dann muss man sagen, war der auch leider verdient. Die 49ers haben den Sack nicht zugemacht. Es ist ja, wie es ist, ne? Oder nicht zumachen können. Es gehören ja mal zwei zum Tanzen. Also mal ganz simpel ausgedrückt, ich bin ja kein Coach. Gott bewahre. In Sachen Werbung, Werbespots, fand der Werber in mir und der TV-Zuschauer von heute den Super Bowl sogar enttäuschend. Da hatte ich mir deutlich mehr Kreativität erhofft. Ist ja immerhin der Super Bowl. Überrascht hat mich vor allem die zahlreiche Eigenwerbung von CBS und Paramount Plus. Und deshalb habe ich das mal recherchiert. Was ist da los? CBS hat den Super Bowl genutzt, um nicht nur für eine neue Serie Tracker, die lief unmittelbar im Anschluss an das Spiel, zu werben, sondern auch für Serien wie Ghost, Fire Country, So Help Me Todd, Young Sheldon. Und wie gesagt, ein Teil der Werbezeit wurde auch für das kostenpflichtige Video-on-Demand-Angebot von Pluto und Paramount Plus verwendet. Die gehören alle zur Muttergesellschaft Paramount Global. CBS hat dann auch noch Werbespots geschaltet, die das Montag- und Dienstagabendprogramm insgesamt anpreisen. Fällt Ihnen da drüben relativ leicht. Da gibt es dann gleich reihenweise die unterschiedlichen Ausprägung von NCIS und FBI. Insgesamt waren das über den Super Bowl verteilt rund 7 Minuten. Und auch wenn CBS jetzt nicht direkt für die Zeit bezahlt, können die sich das natürlich im wahrsten Sinne des Wortes nicht leisten, diese Werbeplätze zu vergeuden. Denn diese Werbeplätze, diese Spots oder andersrum, die Preise für die Spots, die lagen dieses Jahr zwischen 6,5 und mehr als 7 Millionen Dollar für einen 30-Sekunden-Spot. Ja, das Ganze steht auch im Zusammenhang mit den Streiks von Schauspielern und Autoren. Aufgrund der langen Sendepause hat CBS zum Beispiel Zusammenfassungen seiner Serien veröffentlicht, damit die Zuschauer sich auch erinnern können, wie ihre Lieblingsserie im Jahr 2023 aufhörte. Während der NFL-Playoffs zeigte CBS in dem Zusammenhang schon sogenannte First-Look-Filme, die den Zuschauern Vorschauen boten. Und in einigen Fällen sprachen Schauspieler wie Queen Latifah oder Cedric the Entertainer, Ian Armitage, direkt zu den Schauspielern und nicht nur im Rahmen ihrer Rolle. Also reichlich Aufwand für zukünftige Einschaltquoten. Diese Marketingtaktik ist für Paramount von ganz entscheidender Bedeutung, denn die werden an der Wall Street als Übernahmekandidat gehandelt und müssen jetzt mal unter Beweis stellen, was sie so können, damit sie zahlende Zuschauer für sich gewinnen können. Und die exklusive Platzierung der Werbung im Rahmen des Super Bowls, ja, das war so eine Art Leuchtturmprojekt für das Unternehmen. Denn aufgrund der Umstellung auf Streaming und der ganzen zahlreichen Konkurrenz in dem Feld und damit verbunden das rückläufige lineare Geschäft, stehen die ganz schön unter Druck. Außerdem hatte man im Vorfeld gehofft, dass unter anderem aufgrund der Swift-Kelsey-Story mehr Zuschauer als üblich das Spiel verfolgen werden und damit verbunden eine höhere Anzahl von nicht traditionellen Football-Fans, was ja, wenn das eintritt, ein Segen für die Werbekunden sein sollte. Und was soll ich sagen? Diese Hoffnung hat sich erfüllt. Das längste Super Bowl-Spiel war auch das meistgesehene Programm in der US-Fernsehgeschichte. Nach Angaben von Nielsen und Adobe Analytics sahen den 25-22-Sieg von Kansas City im Durchschnitt 123,7 Millionen Zuschauer im Fernsehen und auf Streaming-Plattformen. Dabei wurde die Vorjahresmarke von 115,1 Millionen Zuschauern für Kansas City Sieg im Super Bowl gegen die Eagles übertroffen. Steigerung von 7%. Nielsen hatte übrigens seine Zahlen am Dienstag nach dem Spiel nochmal aktualisiert. Am Montag hieß es, es seien 123,4 Millionen Zuschauer im Schnitt gewesen. Das wurde nach oben korrigiert, wie gesagt, 123,7. Stichwort Taylor Swift. Da wurde auf beiden Seiten des Atlantik auch reichlich beklagt, dass man die Dame dauernd sehen würde, wenn die Chiefs spielen. Daraufhin hat CBS das mal in Zahlen zusammengefasst. In der Wahrnehmung so mancher Football-Fans ist die Dame omnipräsent. Der Football rückt gefühlt in den Hintergrund. Ja, gefühlt, Gefühle, Wolle Petri, ne? Fühle, fühle, fühle. Aber wie das so ist mit Gefühlen und mit Wolle Petri. In Wirklichkeit ist Frau Swift bei den Football-Übertragungen, wir wissen, die dauern so im Schnitt 3 Stunden bis zu 4 Stunden, weniger als 25 Sekunden bis unter 60 Sekunden auf dem Bildschirm zu sehen. Und ihr Name wird dabei sogar nur selten erwähnt. Ja, das war beim Super Bowl deutlich mehr, aber hatte, wie eben erwähnt, monetäre Gründe. Denn auch beim Super Bowl geht es nicht mehr um die Liebe zum Spiel, was ja auch ein Gefühl ist, sondern um Ka-Ching. Aber das kommt jetzt nicht so wirklich überraschend, nicht wahr? Wie eben erwähnt, war dieser Super Bowl der längste Super Bowl überhaupt, denn es ging in die Verlängerung. Und auch diese Verlängerung hat man zeitlich weitestgehend ausgenutzt. Ich wollte einfach nur nach Hause, aber egal. Denn es gab hier neue Regeln, wobei neu relativ ist. Die Liga hat die Regeln für die Verlängerung der Offseason nach der Saison 2022 durch Beschluss der Owner am 28. März 2022 geändert. Auslöser war das Ende des Divisionsrundenspiels zwischen den Bills und den Chiefs. Die Chiefs gewannen bekanntlich mit 42-36, nachdem sie den Münzwurf in der Verlängerung gewonnen und zuerst gepunktet hatten. Das bedeutete, dass Josh Allen mit der Offense der Bills den Ball nie berührt haben. Die haben den nur gesehen. Jetzt wollte man mit dieser Regeländerung sicherstellen, dass beide Teams die Chance haben, einmal in Ballbesitz zu kommen. Wenn es denn nach 2 Ballbesitzphasen immer noch unentschieden steht, wird das Team, das als nächstes punktet, zum Sieger erklärt. Also jeder hat einmal den Ball, von da an ist sozusagen Sudden Death. First Score wins. Dementsprechend hat die Regeländerung auch klare Auswirkungen auf die Strategie. Und dazu gab es reichlich Diskussionen. Insbesondere, weil einige der Spieler der 49ers sich im Anschluss äußerten, dass sie von der Regeländerung gar nichts wussten. Ich will jetzt nicht als Jogwasher unqualifiziert auf das strategische Für und Wider bei der Wahl zuerst Angriff oder Verteidigung eingehen. Nur so viel. Nicht jeder, der das kommentiert hat, äußerte sich auch unbedingt qualifiziert. Ne? Da muss ich mich dann nicht auch noch dazu gesellen. Das macht jemand alleine. Dass die Spieler das nicht wussten, das hat für mich einen ganz einfachen Grund. Die haben ihren Job nicht gemacht. Regeländerungen werden unter Einbeziehung der Spielergewerkschaft NFLPA vorgenommen. Die NFL informiert Spieler, Coaches, Offizielle während der Off-Season-Meetings, während des Trainingslagers und der NFL Officiating Clinic über die Änderung, um so allen zu helfen, sich an die Regeländerung und Schwerpunkte anzupassen. Und die Schiedsrichterabteilung, die stellt außerdem noch Schulungsvideos für Spieler und Coaches mit konkreten Beispielen zur Verfügung. Gut, jetzt muss man auch so ehrlich sein, der Fokus im Trainingslager und so weiter, der liegt jetzt sicherlich nicht auf der Änderung der Overtime-Regel in den Playoffs, denn das liegt zu dem Zeitpunkt noch in so weiter Ferne. Da beschäftigt man sich eher mit Änderungen in Sachen Blocken oder Tackling. Das ist sozusagen Alltagsgebrauch und brauche ich in jedem Spiel. Aber als Profi ist das in meinen Augen eine Hohlschuld, keine Bringschuld. Und wenn man dann auf Nummer sicher gehen will, spätestens vor dem Beginn der Playoffs, sollte man sich da mal auf aktuellen Stand bringen. Gegebenenfalls, wenn die Jungs da selber nicht mit dem Hintern hochkommen, auch als Team aktiv werden. Alleine schon aus Eigeninteresse. Denn wenn du da beim Cointoss stehst und guckst, Coach, was mache ich denn jetzt? Ist wohl ein bisschen spät für Regelkunde. Gleiches gilt natürlich auch für diejenigen, die das Geschehen auf dem Platz kommentieren und uns TV-Zuschauern erläutern. Tony Romo hat die Regel vor der Overtime erklärt. Er wurde dabei allerdings etwas ausschweifend. Für mich hatte der sowieso, ich habe das eben schon mal gesagt, Sabbelwasser getrunken und war ungewohnt sabbelig bei der Übertragung. Das hatte teilweise von Booger McFarland, ihr kennt den, der hat solche Weisheiten wie, wenn Seattle gewonnen hätte, hätte San Francisco verloren. Rausgehauen. Deswegen sitzt er inzwischen auch nur noch im Studio und nicht mehr auf dem Kamerawagen an der Sideline. So hatte Romos Partner Jim Nance keine Möglichkeit mehr, vor Beginn der Overtime etwas zu sagen. Das ist jetzt sicherlich auch nicht ideal, aber immerhin wurde es den Zuschauern erklärt, dass das jetzt Folgende anders ist als gewohnt. Ist ja nicht ganz unwichtig, wenn man das Spielgeschehen verfolgen und auch entsprechend einschätzen möchte. Eine entsprechende Erklärung für den Fall der Fälle gab es beim deutschen Kommentar nicht. Von der Reisegruppe wusste scheinbar keiner was von der Regeländerung. Dabei wurde das Spiel, das ja wesentlicher Auslöser für die Regeländerung war, von RAN übertragen und das Publikum, das Personal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber das ist ja auch schon lange her, also kann man ja mal nicht. Aber auch aus der Heimat, auf dem Kopfhörer, gab es wohl keine entsprechende Info und man hatte auch nicht die Möglichkeit, bei Tony Romo reinzuhören, denn CBS hat die Damen und Herren von RTL mit dem World Feed bedacht. Sprich, die haben dann einen anderen Kommentar auf dem Ohr oder auf dem zweiten Bildschirm, aber nicht den von CBS. Und dementsprechend konnten sie das da nicht, ich sag mal, abgucken. Kann man mal lernen, wenn man sich auf andere verlässt. Ne? Aber in meiner bescheidenen, altmodischen und vor allem subjektiven Waschsalonwelt sollte jemand, der von Berufswegen vor Ort ist und dessen Job die Berichterstattung des weltweit größten Einzelsport-Events ist, entsprechend vorbereitet sein. Und dazu gehört auch so eine Regel. Das kann ja immer mal passieren und nicht erst in diesem Spiel. Wie gesagt, vor den Playoffs. Unabhängig davon, wer da jetzt welchen Hut am Mikro auf hat. Ich bin Kommentator, du bist Experte, der muss das wissen. I don't fucking care. It's your job. Egal, ob Kabel, naja gut, ein Kabelkind braucht das jetzt nicht. Aber wie gesagt, Kommentator, Experte. Aber ganz bemerkenswert, die diesbezügliche, ja, ich nenne es mal Diskussion auf Twitter-X mit dem vermeintlichen Kommentatoren-Multitalent, das sich beruflich auch mit Handball und Fußball beschäftigt. Warum man von ihm Allwissenheit erwarten würde, nur weil er für einen Job bezahlt wird. Die anderen wussten es ja auch nicht. Es würden ernsthaft Menschen denken, dass bei all dem, was Patrick, Sebastian und er zu dem Spiel vorbereitet haben, ein Fokuspunkt wäre, diese Overtime-Regelung bis ins kleinste Detail zu kennen. Da käme bei ihm erst Fassungslosigkeit und dann Mitleid auf. Weiterhin warf er seinen Kritikern auch noch Populismus vor. Und fing dann an, reihenweise User zu blockieren und die Diskussion damit zu beenden. Ich persönlich gehöre wohlgemerkt nicht dazu. Ich folge dem Herrn nicht mal. Ich habe das nur aufgrund eines Wortgeplänkels von jemand anders, dem ich folge, mitbekommen. Kommentieren tue ich das schon mal gar nicht. Ich verfolge das nur, aber das dafür umso faszinierter. Stichwort Vorbereitung. Einen habe ich noch. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein einstudierter Dialog war oder eine spontane Perle des Sportjournalismus. Patrick sagt, also Leute, ich muss euch sagen, das geht nicht so nicht weiter. Ich habe massives Achselwasser. Ich halte es nicht mehr aus, ich muss mich hinstellen. Herr Schmidt-Sommerfeld daraufhin, solange du nicht A-Loch-Wasser hast, ist alles gut, Patrick. Ja, ich lasse das mal so stehen. Wie mir berichtet wurde, hat dieses Supertalent dann mit seinem Buddy das Thema nochmal in deren gemeinsamen Podcast Lauschangriff aufgegriffen. Da hieß es, dass es wohl einige wenige sehr lautstarke Leute unter den Football-Fans geben würden, denen man es nicht recht machen kann. Ihre Aufgabe vor der Kamera sei es aber vielmehr, die breite Masse abzuholen. Da sind Regelkenntnisse anscheinend nicht wichtig. Man ließe sich auch nicht erklären, wie man Fernsehen macht. Das ließe man nicht zu. Ja, stimmt, da wird dann blockiert, und zwar von beiden. Also sich angesichts von Kritik in so eine Opferrolle zu stellen, ja, also das ist schon ein Charaktermerkmal dieses Duos. Deswegen verstehen die sich wahrscheinlich auch so gut. Ja, zweifellos herrscht damit unter ein Ton in den sozialen Medien, den man sich auf gar keinen Fall gefallen lassen muss, egal ob Profi oder nicht. Aber wenn man damit der mindestens ebenso großen Keule austeilt, dann muss man sich nicht wundern. Der Wald, das Rufen und so. Ich behaupte mal, und wie gesagt, ganz unbescheiden, aber ganz subjektiv, das ist wohl das derzeitige für mich unprofessionelle Niveau in Sachen Footballberichterstattung. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Ja, das ist jetzt eine Verallgemeinerung und ich nehme den ganz großen Kamm. Aber ich habe langsam den Eindruck, Ausnahmen bestätigen die Regel und nicht umgekehrt. Also zumindest in den Massenmedien oder in denen mit großer Reichweite. My way or highway, alle anderen liegen falsch und ihr seid alle so böse zu mir. Da ich mich ausschließlich über US-Medien, also direct from the horse's mouth, informiere, könnte mir dieser Umstand ja persönlich völlig egal sein. Was interessiert mich das Elend anderer Leute? Aber die neue Football-Generation, die von mir sogenannte New Generation, die bezieht ja ihre Informationen eben hauptsächlich aus diesen Quellen. Sei es jetzt, weil es ihnen gefällt oder weil es da eben keine Sprachbarriere mit dem Englischen gibt. Und was da rausgehauen wird, das wird dann als Fakten verstanden und munter nachgeplappert. Also, und auch weitergegeben. Da können denn die Füße ganz entspannt unten bleiben, das Niveau passt da leicht runter. Ähnlich bemerkenswert, ja, wie gesagt, die Reaktion dieser neuen Generation der Zuschauer, wenn solche Fehler angesprochen werden, selbst wenn das Profipersonal erkennt, dass da nicht alles so ganz akkurat weitergegeben wird, das stört die Zuschauer mehrheitlich nicht. Im Gegenteil, das wird entschuldigt und oftmals regelrecht vehement verteidigt. Am konkreten Beispiel des besagten 40-Sekünders oder der falschen Bildunterschrift von Karl Juszczyk, da heißt es dann noch, ist doch Kult und kann auch mal passieren, macht ihr nie Fehler. Sprich, das Publikum nimmt das nicht nur hin, es akzeptiert das als Teil der Berichterstattung. Und ganz ehrlich, da bricht bei mir der Kapiervorgang ab. Das kann ich so gar nicht nachvollziehen. Wie im Waschsalon, ja, nehme ich das jetzt nicht als Fakt hin. Ich habe mich dann gefragt, warum das so ist. Wie gesagt, meine ganz persönliche Interpretation, ohne jeglichen Anspruch auf Richtigkeit oder Allgemeingültigkeit, der Football ist in einer gewissen niveaulosen Breite oder niveauarmen Breite angekommen. Ja, Breite, eine offenbar nicht unerhebliche Anspruchlosigkeit. Warum, wieso, weshalb, erschließt sich mir nicht. Also, was weiß ich, spontan fallen mir Namen wie Bela Reti im Fußball ein. Was hat der für Punkt und Komma oder Stimmlage oder was weiß ich nicht an die Ohren gekriegt? Und hier wird teilweise, ja, tot sich jetzt auf, weiß ich nicht, muss ich nicht. Habe ich gedacht, die anderen könnten. Nur weil ich das als Beruf mache, kann ich auch nicht alles wissen. Ja, ja. Die neue Generation übernimmt jetzt aber die Art und Weise, wie über Football in den unterschiedlichen Medien berichtet wird. Ich habe es eben schon mal gesagt, teilweise können diese Personen dann in Sachen Recherche und Kontext nicht mit Google um oder sie kommen über die erste Seite der Suchergebnisse und deren Überschriften nicht raus. Aber andererseits hat es gefühlt noch nie so viel deutschsprachige Bücher rund um den Football gegeben. Wie gesagt, eine Biografie, ohne dass Autor die lebende Person jemals persönlich vorher getroffen hat. Dafür gibt es Verlage, die sagen, Mensch, das drucken wir, dafür gibt es Abnehmer. Die machen das ja, wie gesagt, nicht for the love of the game, die haben alle wirtschaftliche Interessen. Ja, du wirst damit nicht reich, aber naja. Also die neue Generation übernimmt das Ruder in Print, in Fachzeitschriften, Radio, TV und die Konsumenten machen mit. Mehrheitlich jedenfalls. Damit muss man sich arrangieren. Ändern kann man es nicht. Also ich zumindest nicht. Und will es dann am Ende des Tages auch nicht. Das ist was wie hier. Sancho Panza, Windmühlen. Da muss man dann für sich persönlich Konsequenzen ziehen. Ich war in meiner Pause dahingehend jetzt auch nicht ganz untätig. Ich war unter anderem zu Besuch in Kiel bei Ole. Ole ist Autor, Stimme und Brain der Sunday Morning Kicker Podcast. Wir beiden kennen uns aus meiner Zeit bei den Kiel Baltic Hurricanes und sind über all die Jahre in Kontakt geblieben. Ole ist neben Ruben im Missouri Equipment Room auch einer der wenigen Ohio State Fans, mit denen ich was anfangen kann, weil er sich und die Buckeyes eben nicht als The Second Coming of Christ verstehen. Wir beiden haben jedenfalls mal über die Großwetterlage im deutschen Football gesprochen. Also weniger jetzt das aktive Ligageschehen, als vielmehr das, womit er und ich uns im Rahmen unserer Podcasts so beschäftigen und was wir so wahrnehmen. Ole sagte ganz richtig, dass Leute wie er und ich, dass wir abseits der großen Podcasts, also der Bromantiker oder der Pille, das Ganze mehr oder weniger für uns selbst machen. Und das kann ich so nur bestätigen. Ja, ich habe zwar mittlerweile einen wöchentlichen Schnitt von 1400, 1500 abrufen, aber wie jede Statistik kann man das ja ganz unterschiedlich interpretieren. Als hier kürzlich die Waschsalon-Ruhetage verkündet habe, habe ich ja einiges an Feedback von euch bekommen. Einige E-Mails und einige Kommentare. Und bei den E-Mails habe ich zum Beispiel gelernt, dass ich in Bern in der Schweiz mit Michael offensichtlich a brother from another mother habe. Football, Comics, Craft Beer und ein durch den Waschsalon gewecktes Interesse an Football-Equipment. Ich sag mal so, ich vergleiche das, ich bin ja ein Freund von Bildern. So ein Nischen-Podcast wie meiner, das ist wie das Auflegen in einem Club. Da kommen die Leute, die sich wirklich für die Musik interessieren. Der zahlenmäßig große Rest, der geht zu einem Rave. Das ist einfacher zu konsumieren. Aber das weiß ich ja vorher, wenn ich da auflege, sprich, wenn ich so einen Podcast mache. Das ist jetzt auch kein Problem. Ich bin mit meiner Art, mit meinen Sichtweisen, mit meinem Tonfall, mit meinen Podcast-Themen nicht massenkompatibel. Überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, das ist ja auch nicht beabsichtigt. Ich will da gar nicht hin. Aber, oder hat ja auch einen Grund. Zum einen, ich glaube, in solchen Situationen, wie eben geschildert, ich würde das gar nicht bis zur ersten Sendung schaffen. Da würde ich mich schon vor der Tür wiederfinden, weil ich die Klappe wieder aufgemacht hätte. Denn diese Kompatibilitätsprobleme, die habe ich auch mit dieser First Down statt Touchdown Nummer konkret festgestellt. Das war auch so ein Moment, wo ich unvernünftigerweise nicht an mich halten konnte. Jemand hatte auf X den genauen und wörtlichen Zeitablauf jener 40 Sekunden in San Francisco aufgelistet. Es gab die bereits erwähnten Rückmeldungen wie Kult oder kann doch mal passieren oder noch besser, Missgunst und alle anderen immer blöd, bist ein guter Spießer. Ja, hat er zu spät gesehen. Und, das war jetzt nicht an mich gerichtet, aber ich ließ mich unvernünftigerweise zu der Bemerkung, dass ich von einem TV-Kommentator, vor allem vor Ort, das unprofessionell finden würde. Aber wer es mag, ja, ich habe mich hinreißen lassen. Damit habe ich aber den Dorfpastor aus Planksbüll offensichtlich sehr erregt. Ob ich nie Fehler machen würde. Wer frei von Schuld ist, werfe den ersten Stein. Oha und Halleluja. Wer mir die Kirsche so auf die Sahne legt, den darf ich nicht enttäuschen, der verdient eine Antwort. Ich schrieb, wir hätten da unterschiedliche Erwartungen an professionelle Kommunikation. Das mag daran liegen, dass ich fakten- und eher glaubensbasiert unterwegs bin. Ist Stichwort erster Stein. Aber jeder wie er möchte. Oha! Jetzt kam er gleich mit dem ganzen Kirchenchor. Da hatte ich ja was gesagt. Der Prediger ging richtig steil. Okay, für nochmal klar und deutlich. Ich lese das vor, das ist nicht, ne? Okay, für nochmal klar und deutlich. Da kannst du dir auch dein eitles Selbstlob sparen. Ist peinlich. Ja, er hat es falsch gesehen. Und? Machst du nie Fehler? Freust sich über die Fehler anderer, damit du erzählen kannst, wie die toll du im Vergleich bist? Er war offensichtlich erregt anhand der Schreibfehler. Ich musste ehrlich gesagt lachen. Zum einen, ja, ich konnte den Gedankengang so gar nicht nachvollziehen. Aber das liegt natürlich an mir. Ich bin ja über das Lesen von Wascheinleitungen nicht hinausgekommen. Ich bin ja nicht mal Moderator einer WhatsApp-Gruppe oder Administrator. Ich hatte nicht nur nicht genug Luft im Helm, ich habe anfangs sogar mit dem Jugendhelm gespielt. Also alles Spätfolgen, es ist ja wie es ist. Das regt mich aber, wie gesagt, auch gar nicht mehr auf. Darüber lache ich so nach dem Motto, Dicki, wer macht dir denn morgens die Schuhe zu? Was stört es den Mond, wenn der Hund ihn anheult? Denn, ich sag mal, im Idealfall sind solche Leute, solche Typen ja meine Zielgruppe. Die brauchen Kontext und Erklärung. Aber ich bin ja nun auch kein Missionar. Ich trage schwarz und ich weiß, habe aber trotzdem nichts mit der Kirche zu tun. Ich muss da nicht jeden auf den vermeintlichen richtigen Weg bringen. Aber diese kurze Unterhaltung, wenn man das denn so nennen will, ist für mich sinnbildlich. Kritik? Nee, also bitte nicht. Ich hatte es ja hier vor Wochen schon mal im Waschsalon angesprochen, im Zusammenhang mit der MVP- und Pro Bowl-Diskussion, insbesondere Brock Purdy. Da wurde es ganz schnell ganz hässlich. Da gehen sich die jeweiligen Lager verbal flott an die Wäsche. Oder geradezu lächerlich bei dem Thema Taylor Swift, die, wie gesagt, bei einer Live-Übertragung von um und bei 3 bis 4 Stunden keine 60 Sekunden zu sehen ist. Das wird nicht mal thematisiert. Es geht um Geld. Das ist natürlich, ihr wisst es, subjektiv und ja, vielleicht auch immer noch Geschmackssache. Und über den, ihr kennt den Spruch, lässt sich nicht streiten, ist subjektiv. Und auch Niveau wird unterschiedlich interpretiert. Da muss man sehen, wie man damit umgeht. Natürlich, ich bin nicht der Nabel der Welt. Ich trinke, wie gesagt, aus Gläsern. Ich weiß nicht alles besser. Ich habe nicht den Stein der Weisen oder auch nur das Bernsteinzimmer gefunden. Wobei, ich war die Woche noch nicht im Keller. Vielleicht ist das da ja unten. Egal. Man muss den Leuten ja auch auf Augenhöhe begegnen und ihre Sprache sprechen, nicht? Denn diese New Generation auf Medien als auch auf Konsumentenseite ärgert mich. Und ja, es nervt mich auch. Wie gesagt, unprofessionell. Das ist... Aber sind wir doch mal ehrlich, wer bin ich denn, dass ich die breite Masse in den Zweifel stelle und mich darüber ärgere? Hast du sonst keine Sorgen, Herr Dagott? Und da sind wir dann wieder bei meinen persönlichen Konsequenzen. Ich habe Pause gemacht. Ich könnte das fortan, so wie die letzten Wochen, weitestgehend einfach ignorieren. Spontan fällt mir dazu der Begriff Medienhygiene ein. Natürlich könnte man es sich einfach machen und sich grundsätzlich aus den sozialen Medien fernhalten. Gibt ja genug Themen, die einen beschäftigen, die einen anstrengen. Krieg in der Ukraine, Israel oder hier am Wochenende die Straße hoch. Bauern mit ihren Traktoren, die das NDR-Fernsehen bei mir um die Ecke 24 Stunden blockieren, weil ihnen die Berichterstattung zu ihren Demos nicht zusagt. Was kommt als nächstes, ihr Traktoren-Jockeys? Bücherverbrennung? Kleiner Tipp eines Unbeteiligten zum Thema Intelligenz. Vielleicht keine Galgen und rechten Spinner mitnehmen. Dann ändert sich auch die Berichterstattung. Wie das Wort sagt, es wird berichtet, was passiert. Oder für die ganz Ambitionierten, beschäftigt euch mal mit dem wirren und widersprüchlichen Wahlprogramm der AfD zum Thema Wirtschaft. Wenn die Kameraden an die Macht kommen, wollen die nicht nur den Bauern sämtliche Subventionen streichen. Na, ich schweife ab. Also, es gibt in den sozialen Medien reichlich Beiträge, wo man sich fragt, wo haben die denn alle diese weißen Badeschlappen aus den Hotels her? Denn Schuhe zu binden, das geht ja offensichtlich nicht. Und die Schlipper da hier aus dem, die Badeschlappen, die sind hinten wenigstens offen. Also ganz einfach, ein geschlossener Schuh, ein geschlossener Slipper ist ja teilweise auch schon zu viel. Aber meine Meinung nach sind diese mitunter erschreckenden Kommentare und Sichtweisen auch wichtig, um zu sehen, wie die Welt da draußen tickt. Wie kommt es zu Wahlergebnissen? Wie kommt es zu Stimmungsbildern? Alles andere ist ja Kopf in den Sand. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, es gibt da zum Beispiel digitale Newsletter von der Zeit. Was jetzt? Den gibt es von Montag bis Freitag und am Wochenende gibt es den so wörtlich nur gute Nachrichten und Inspirierendes. Das ist fürs persönliche Seelenheil sicher nicht ganz verkehrt, denn die Cold Hard Facts, die können einen natürlich auch runterziehen. Das kann negative Folgen haben. So auch bei mir. Wie gesagt, in den letzten Wochen hatte ich so gut wie gar keine Lust auf Football. Ich habe mir nicht mal mehr Rich Eisen angesehen und der läuft bei mir sonst hier in Dauerschleife. Dabei gibt es ja schon wieder reichlich Themen für den Waschsalon. Die gerichtliche Auseinandersetzung um NIL oder Realignment oder das schäbige Verhalten der NFL in Sachen Entschädigung von NFL-Spielern nach Gehirnerschütterung. Das geht ja auch im Mainstream gerne mal unter. Ich lese die Artikel, aber ich lese sie anders. Nicht mehr mit dem Hintergedanken, wie bereite ich das für den Podcast auf. Dazu fehlte mir einfach die Begeisterung. Liegt vielleicht an mir. Ich sag mal, Millionen fliegen können sich nicht irren. Vielleicht sollte ich auch mehr Dunk fressen. Aber ganz so schlimm ist es dann doch noch nicht. Einige von euch haben sich, wie gesagt, ja bei mir auch mit Mails gemeldet. Und oh, da war ich schon so ein bisschen angefasst. Ne? Die haben sich sehr um mein Seelenheil gesorgt und mir dementsprechende Nachrichten zukommen lassen. Ich kann euch beruhigen. Ich bekomme angesichts der Großwetterlage im Football, wie geschildert, zwar regelmäßig richtig schlechte Laune, aber grundsätzlich kann ich mit meiner Entscheidung, kürzer zu treten, gut leben. Vor allem rund um den Super Bowl ist mir diese seit Jahren Überanalyse durch Amateure, durch Fachleute, ja auch durch Fachleute wie Rich Eisen, das ist mir einfach zu viel. Dahingehend war meine Entscheidung goldrichtig. Es mangelt mir auch nicht an Langeweile. Ich bin jetzt eben Konsument gewesen. Ich verfalle jetzt nicht oder bin nicht in eine Depression verfallen. Ich habe morgens nicht im Bett gelegen und gesagt, was mache ich denn nun? Davon geht die Welt nicht unter. Es ist am Ende ja nur Football und es ist nur ein Hobby. Aber man soll ja positiv enden, ne? Deshalb kann ich euch beruhigen, es wird den Waschsalon weiterhin geben. Allein schon, damit ihr mir nicht weiterhin solche Mails schickt, die gehen mir am Ende noch hier in die Birne, die steigen mir zu Kopf. Ihr wart da ausnahmslos, wirklich sehr wohlwollend mit mir. Das hat mich außerordentlich gefreut und ich war, wie gesagt, da mitunter schon angefasst. Sehr schön, vielen Dank. Also, geht weiter, aber erstmal nicht im Wochenrhythmus. So ganz genau weiß ich das noch nicht, aber mein Plan ist ein 14-tägiger Rhythmus, also jeden zweiten Mittwoch. Hängt ganz ehrlich gesagt auch damit zusammen, dass mich meine Halswirbelsäule zunehmend einschränkt. Also ich mache da ja nun schon viel auf eigene Tasche mit Akupunktur und Osteopathie, aber das hilft auch nur noch bedingt, wird nicht besser. Und da ist Schreibtischarbeit dann alles andere als förderlich. Deshalb ziehe ich das, deshalb dosiere ich das oder deshalb will ich das dosieren und habe ich auch schon. Denn zum Beispiel das Skript für diese Folge, immerhin 20 Seiten, das habe ich auch über mehrere Tage, über fast eine Woche erstellt. Nicht so wie sonst an ein, zwei Tagen ran da und weg. Also, schauen wir mal, es geht weiter. Deshalb gilt weiterhin, wenn euer Telefon nicht klingelt, ich bin das wieder, ne? Bis dahin, moin, moin.